Herzlich willkommen bei Generation H oder Generation Hotelier. Für euch der Podcast der Live-Sendung, der jeden Donnerstag um 17 Uhr auf den verschiedensten Portalen stattfindet. Ganz liebe Grüße von Sef Rosenberg und Alex Obertop.
Ho!
Hey! So,
da sind wir dann.
Ja, genau. Berlin grüßt Hamburg, nicht?
So ist es.
Nee, heute Berlin grüßt Köln. Ich bin gerade auf Durchreise und fahre gleich nach Düsseldorf. Okay. Und ja, also ich bin gerade auf Durchreise und sitze hier in einem schönen Büro eines Freundes auf dem Dachboden bei denen zu Hause. Und ja, passt.
Warst du unterwegs, Axel, mit Auto oder Flugzeug? Oder was hast du gemacht?
Mit Auto und Hund, ja.
Okay.
Dann tu mir einen Gefallen, bring den Düsseldorfer eine Kiste Kölsch mit. Kommt gut an. Ja, herzlich willkommen, Christian. Schön, dass du dabei bist.
Danke euch beiden, Sef und Axel, dass wir heute zusammenkommen können, hier in dem Format von euch. Ich freue mich drauf, auf unseren Austausch.
Genau.
Ja, es war Wahnsinn. Es ist Sendung 62. Ach, ich dachte, du vergisst es, Sef. Ich dachte, du wärst schon wieder vergessen, wie so ein Intro läuft. Aber passt.
Ja, ich habe sogar mal zugeguckt, wie das Intro ist. Deswegen war ich dann so. Ja, nee, Mensch, Christian, zwei Titel. Du bist Geschäftsführer, Direktor vom Mandala Hotel und dann hast du noch so einen Nebenjob. Du bist Mr. President. Also wir reden jetzt from the desk of the President von der DEHOGA Berlin.
Ja.
Schön, dass du da bist. Wir können dann so viele Sachen noch dir Fragen stellen in beiden Richtungen. Wir hatten ja letzte Woche den Julius Wagner von der DEHOGA Hessen. Mhm. Haben uns mal ein bisschen über die Situation in Hessen informiert. Das war auch super interessant. Und heute eben mit dir und bin ich sehr, sehr gespannt. Und nochmal danke, dass du dabei bist.
Sehr gerne.
Ja, herzlich willkommen, Christian. Schön, dass du dabei bist. Und wir fangen einfach mal mit einer ganz einfachen Frage an, weil ich glaube, die Antwort ist in den letzten 62 Sendungen nach 62 Sendungen gar nicht mehr so schlimm zu fragen, weil wie geht es dir jetzt nach diesem ganzen Schlamassel?
Naja, das ist eine gute Frage, also, weil ich habe das Gefühl, wir sind noch mittendrin und ich habe das Gefühl, wir werden auch noch ein bisschen länger mittendrin sein. Mhm. Du kannst sicherlich für Hamburg beurteilen, ich weiß nicht, ob du in Köln auch jemanden getroffen hast, wie die Zahlen sind. Wir in Berlin merken halt, nachdem die Möglichkeiten wieder da sind, dass auch Touristen kommen, dass das eben sehr langsam nur passiert und sehr tröpfchenweise, weil natürlich die Angebote auch nicht da sind, zu reisen, zu fliegen und weil die Deutschen sicherlich sich an den Küsten tummeln und sich dort ihren Urlaub genießen. Deswegen sehen wir haben auch eine aktuelle Umfrage, die habe ich gerade bekommen heute in unserer Branche in Berlin. Also da sind Zahlen in den Büchern, die sind so um die 20% für die nächsten 2-3 Monate.
Oh, wow.
Ja, das ist noch nicht so doll. Wir hoffen natürlich, dass mehr kommt. Aber ich glaube schon, dass wir uns, wissen wir ja alle, ein bisschen länger noch mit dem Thema beschäftigen müssen. Die Mitarbeiter sind wahnsinnig froh, dass wieder mehr möglich ist. Das ist auch jetzt notwendig gewesen. Das ist wichtig.
Ja.
Aber wie gesagt, der politische Wille, der uns ja jetzt leider nur bis momentan Ende September unterstützt, das hätte ich mir gewünscht, dass da auf jeden Fall gesagt wird, das gibt es zum Jahresende, weil das setzt uns ja auch wieder alle Hoteliers und Gastronomen unter Druck, was ich unvorstellbar schlecht finde. Da sind wir auch vom Verband und auch vom Bundesverband auch schon, haben schon gesagt, wann greifen wir da wieder an? Altmaier hat ja gesagt, es wird wahrscheinlich nach der Sommerpause dann gesagt, dass es verlängert wird, aber ich finde das einfach schlecht für uns, und weil wir schon wieder im Krisenmodus sind und wieder nicht wissen, ob es dann weitergeht, das ist einfach nicht gut. Wir müssen uns eigentlich jetzt um unsere Mitarbeiter kümmern.
Ja, ist auch ein riesiges Problem, das haben wir, glaube ich, seit ein paar Wochen, Alex, auch diese Thematik, dass uns 30% der Mitarbeiter fehlen. Wir haben jetzt wir öffnen jetzt am 1. Juli das letzte Hotel, was noch geschlossen war. Und wir sind dann mit allen 6 Hotels offen, was auch gut ist, aber es ist schon ein Kraftakt, weil wir wirklich die Mitarbeiter von überall rausziehen, damit wir das Hotel öffnen können. Also es ist, ich glaube, das haben wir auch letzte Woche gesprochen, die Politik hat nicht nur einen Schaden mit ihrem Wirrwarr oder Ignorierung gemacht über das Geschäft, sondern auch die Perspektive für die Mitarbeiter, ob es sich überhaupt lohnt, in dieser Branche zu arbeiten. Und das, glaube ich, das ist einer der größten Schäden, die gar nicht begriffen haben, was die jetzt verursacht
haben. Die hat sich überhaupt nicht mit den Mitarbeitern befasst. Punkt. Ne? Außer nein, Kurzarbeit, das war das Einzige, was sie gemacht haben.
Die sagen, Kurzarbeit ist ein tolles Tool gewesen. Ist ja auch so, wenn wir in die andere europäische Ausland schauen. Aber ich habe gerade vor ein paar Tagen gesprochen noch mit der Leiterin hier von der Agentur für Arbeit von Berlin und Brandenburg, die auf einer Podiumsdiskussion groß verkündet hat, dass auch dieses Hilfsprogramm für die Auszubildenden ja da ist. Ich habe ihr auf dem Podium gesagt, dass ich unbedingt mit ihr sprechen muss nochmal die Woche, weil das eine völlig fehlgeleitete Diskussion ist. Weil wir hätten ja die Möglichkeit, Unterstützung zu bekommen für jeden Auszubildenden, aber wir müssen die Zahlen von 2019 aufrechterhalten. Ich habe ihr gesagt, das ist völlig weltfremd wieder. Haben welche aufgehört. Und wir können doch nicht heute vollmundig sagen, wir stellen einfach mal eben so jetzt volle Pulle ein. Ich habe die neuesten Zahlen, ich war jetzt gerade in der Berufsschule diese Woche und habe mich ausgetauscht mit den Lehrern dort und mit dem Schulleiter. Wir hatten, um das nur mal die Dramatik nochmal zu zeigen, was unsere Fachkräftesituation für die nächsten 2-3 Jahre angeht. Wir hatten 2019 zum heutigen Tag 1200 Ausbildungsverträge unterschrieben in der IHK für September. Mhm. Im letzten Jahr waren es zum heutigen Tag oder letzte Woche 680. Wahnsinn. Aktuell haben wir 104. Das muss man sich vorstellen.
Für jetzt im Sommer?
Für September. Also es ist gar nichts. Wir haben beschlossen, wir müssen eine Kampagne starten. Wir müssen durch die Schulen mit dem Team, nicht nur von der Agentur, das können die gerne machen, weil die verkaufen ja alle Berufe. Wir müssen unseren Beruf nochmal in den Schulen verkaufen, und zwar im ganzen nächsten Halbjahr. Weil sonst haben wir in einem Jahr oder in 2 Jahren fehlen uns Tausende von Leuten, auch allein in Berlin und auch in ganz Deutschland.
Ja, wir haben auch Stellen ausgeschrieben, gerade aus Auszubildenden, nicht eine Bewerbung ist reingekommen. Also vielleicht, aber ich glaube, da gar nichts rein.
Ja, es ist schon. Bei uns kommt ein bisschen was rein. Wir nehmen gerade 3 Auszubildende aus dem Sofitel. Ab dem 1.7. übernehmen wir die, weil das Haus ja geschlossen wird oder ist.
Ah, stimmt.
Genau. Und die 3, die kommen zu uns. Ja. 2 aus dem 1. Lehrjahr, wirklich seit Februar angefangen haben, und einmal eine, die ein Jahr dabei ist. Und dann haben wir bis jetzt, ich glaube, 3 neue für August bei uns im Haus. Ne? Aber wünschen uns natürlich noch weitere, weil letztes Jahr hatten wir nur eine. Also wirklich mitten in der Pandemie im August, da hatten wir wirklich nur eine Auszubildende, die da angefangen hat.
Aber man konnte ja auch nicht mit gutem Gewissen jemanden anfangen lassen, weil man gar nicht wusste, wie man den ausbilden soll, wenn das Hotel
ja,
kann ja nicht. Das ist ja völlig klar. Und ich gebe euch völlig recht, also da hat die Politik insofern versagt, weil das eine ist die Hilfe, das andere ist aber auch zu propagieren, Achtung, diese Ausbildung ist sicher, beziehungsweise mit uns so der Schluss, dass dann auch nochmal ein paar Worte dazu zu sagen. Wir haben hier in Berlin es ja im Schnellschuss geschafft, dass der Senat uns unterstützt und ein Ausbildungshotel tatsächlich zur Verfügung gestellt hat, wo Auszubildende aufgefangen werden, die dort ausgebildet werden und dann von den Betrieben abgerufen werden können, in dem Moment, wenn sie sie wieder brauchen. Das ist ein gutes Modellprojekt geworden. Aber grundsätzlich fehlt da das Commitment zu unserer Branche einfach. Wie es generell fehlt, finde ich. Weil jetzt müsste man einfach mal sich hinstellen und sagen, dass wir einen guten Job gemacht haben, dass wir es überhaupt nicht mehr aushalten.
Ja. Das wäre natürlich auch eine schöne Maßnahme für die Politik in den Ländern auch, mal da Geld reinzutun, weil wie du es auch selbst sagst, der Nachwuchs, der ist weg erstmal. Also wenn wir jetzt keine Leute einstellen, dann müssen wir ohne Fachkräfte in die Zukunft gucken, und die anderen ist schon eine traurige Situation.
Wie ist denn die Kommunikation mit der Politik, Christian? Reden die mit uns oder reden wir nur mit denen?
Nein, also es ist so, wir haben ja jetzt momentan die Situation in Berlin, dass wir die Landtagswahlen, die Wahlen für Berlin am gleichen Tag haben wie die Bundestagswahlen am 26. September. Die jetzige Regierung, das merkt man, ist nicht, die ist schon im Kopf verabschiedet. Wir haben massiv mit denen gesprochen, bevor irgendwelche Restriktionen verändert worden sind, bevor neue Maßnahmen beschlossen worden sind. Das war in der rot-rot-grünen Regierung in Berlin sehr schwerfällig. Wir haben uns seit 2 Monaten darauf, oder seit 4 Monaten eigentlich schon darauf vorbereitet, dass wir mit den zukünftigen Spitzenkandidaten ganz anderen Kontakt aufbauen. Und das ist bis heute sehr gut gelungen. Und wir haben auch gesagt, wir wollen mit einem ganz anderen Format raus, um unsere Mitarbeiter und die Familien der Mitarbeiter und auch die ganzen Zulieferer zu informieren, was die einzelnen Spitzenkandidaten zu unserer Branche denken. Weil ich habe gelernt in den letzten 4 Jahren in meinem Ehrenamt, dass wenn du deine Themen nicht in einem Koalitionsvertrag verankert hast und wenn die Politiker nicht verstanden haben, was da auch deine Themen sind, die sie begleiten wollen für die nächsten 4 Jahre, wenn das da nicht festgeschrieben ist, brauchst du 4 Jahre eigentlich gar nicht anklopfen. Weil die verabschieden, nachdem sie den Koalitionsvertrag geschrieben haben, in dem vereinbart wird, um welche Themen sie sich kümmern, danach wird ein Nachtragshaushalt aufgestellt. In diesem Nachtragshaushalt werden alle die Dinge mit eingebaut, die in diesem Koalitionsvertrag drin sind, die Geld brauchen. Und wenn das da nicht drin ist, hast du es wahnsinnig schwierig, überhaupt was zu machen. Bei der letzten Regierungsbildung war es so, dass im Koalitionsvertrag zum Thema Tourismus für Berlin ein einziger Punkt tatsächlich genannt war. Und das war die Sanierung des ICC, die ja jetzt gerade mal wieder abgesagt worden ist. Und mehr stand da nicht drin. Das fand ich damals dramatisch. Deswegen habe ich dieses Mal gesagt, es reicht uns auch nicht, dass wir irgendwelche Listchen verteilen, damit die ankreuzen, was sie gern für uns tun wollen, sondern wir machen eine eigene TV-Sendung, moderiert. Und zwar erst im August, wenn die Themen wirklich klar sind, die diese Stadt dann wirklich betreffen. Und diese TV-Sendung werden wir entsprechend ausstrahlen, damit sich alle informieren können, was da für unsere Branche von den einzelnen Spitzenpolitikern geplant ist.
Aber ist doch schon mal gut.
Das soll auf Bundesebene kreiert werden?
Bitte?
Das soll auf Bundesebene dann ausgestrahlt werden oder ist es eher
Berlin? Wir haben das in Berlin mal initiiert, weil wir gesagt haben, das Format heißt aufgetischt und nachgefragt. Und ich denke schon, dass das dann nachher mal finden wird, wenn wir das richtig machen. Wir haben das für uns geplant. Ich habe da nicht mit dem Bund gesprochen, weil ich gesagt habe, ich möchte einfach hier ein vernünftiges Format haben für uns, für Berlin.
Ja, aber finde ich eine coole Idee. Also finde ich absolut wirklich gut. Und ja, ist es mit vor Publikum oder wirklich nur Video?
Das ist in einem TV-Studio vor Video mit einem Moderator. Haben auch schon alle Spitzenkandidaten zugesagt. Wir haben mit denen auch Einzelgespräche vorab schon geführt. Die kriegen natürlich nicht die Fragen vorher gesandt, aber dass sie wissen, was ungefähr auf sie zukommt, was unsere Themen sind. Mhm. Und also die Nachfrage ist groß. Wir haben zumindest Zusagen von allen Spitzenparteien. Die einzigen, die wir da nicht bedacht haben, ist die AfD in dem Moment.
Genau.
Aber der Rest ist dabei.
Okay. Und ich meine, jetzt, die Problematik jetzt bei dir ist ja auch, oder jetzt nicht bei dir, generell bei uns in Berlin, dass alle Spitzenpolitiker nicht mehr antreten. Also Müllerchen möchte ja unbedingt Bundestagsabgeordneter werden. Kaleitschi hat es verstanden, dass sie nicht so ganz beliebt ist. Und Frau Popp wurde, glaube ich, links liegen gelassen. Das ist natürlich, alles ist jetzt fies gemeint, aber ich darf es sagen, du nicht.
Wir kennen dich nicht anders, Chef.
Ja, und mit der Hoffnung, dass Müllerchen doch nicht gewählt wird. Aber das macht es natürlich auch relativ schwierig, mit den Leuten jetzt irgendwie perspektivmäßig auch zu sprechen, weil denen kümmert es ja nicht, dass die gewählt werden.
Mit denen brauchen wir ja nicht mehr sprechen, genau, in dem Fall.
Ja, ja, weil die können ja stur sagen, nö, ist mir jetzt egal.
Oder die sagen, wir machen, ne? Aber die werden keinen Einfluss haben.
Du meinst die Neuen?
Die Alten. Ich meine, wir haben ja noch bis September Zeit. Ich meine,
die Alten sind ja nicht dabei. Wir haben ja nur mit den Neuen gesprochen.
Nee, ich meine die Verhandlungen, die er jetzt führt.
Naja, da geht es halt einfach darum, und da haben wir auch wirklich mit harten Bandagen gekämpft, dass wir sagen, was wir haben wollen. Nur, ich glaube, wir alle haben eine moderne Vorstellung von Politik. Und meine moderne Vorstellung von Politik ist, dass wir wissen, dass Politik lange nicht alles wissen kann und nicht alles wissen muss und auch nicht. Aber dass sie zumindest eine Grundaussage treffen zu bestimmten Themen und auch sagen, ja, finde ich gut oder das eben nicht. Und dass man sich, wenn es um Fach- und Sachthemen geht, wie es in unserer Branche halt der Fall ist, dass man sich dann Rat holt. Weil ich glaube, es ist ja klar, für mir ist das klar, dass ich immer ein politisches Mandat achten werde. Das heißt, das ist die Exekutive. Und dafür machen wir unser Kreuz. Da müssen wir dieses Mal uns genau überlegen, was wir machen. Weil wir machen unser Kreuz dafür, dass das Leute sind, die Gesetze machen. Dass das Leute sind, die solche Maßnahmen durchführen, dass sie uns eben auch gesagt haben, nein, ihr dürft nicht aufmachen. Und deswegen ist es wichtig, was wir für eine Zusammensetzung bekommen und vor allen Dingen, was wir für Menschen bekommen. Ich merke das, ich bin da gar nicht, ich habe auch kein Parteibuch, will auch keins haben, aber ich bin da eher orientiert an den Menschen als an den Parteien. Weil ich habe das Gefühl, dass wir in Berlin auch sehr stark nicht regiert worden sind, sondern dass da parteiinterne Interessen immer eine große Rolle gespielt haben. Und dass sich Menschen dagegen auch nicht wehren konnten in der Politik, sondern einfach auch dem folgen mussten. Wir haben jetzt 1, 2, 3 vier Kandidaten am Start, wovon einige, denen traue ich zu, nach den Gesprächen, intensiven Gesprächen, die ich geführt habe, dass sie regieren. Und das wäre die richtig gute Nachricht, wenn wir in Berlin den Schatz, den wir hier haben, nämlich diese Stadt, diese Infrastruktur, die Attraktivität, hier in Hamburg natürlich auch, Axel und alle anderen Städte in Deutschland haben auch viel zu bieten, aber auch gerade in Berlin wäre es wirklich an der Zeit, dass wir mit Berlin und Brandenburg als Gebiet zusammen mit einem regierenden oder einer regierenden Bürgermeisterin mal in ganz neue Zeiten aufbrechen, wo Wirtschaft und Politik auch miteinander sprechen und zwar und was entwickeln. Das wäre der Punkt.
Aber Christian, du, wie lange bist du jetzt schon? 4 Jahre hast du gesagt, ne?
3.
Also nächstes Jahr gibt es Wahlen.
Ja.
Du hast ja einen langjährigen Präsidenten abgelöst quasi. Und ich war ja bei der Wahl dabei, war auch sehr interessant. Habe auch für dich gestimmt, kann ich ganz ehrlich sagen. Bleibt auch dabei. Und du, was sind so für die letzten 3 Jahre deine größten Ziele? Oder wo du sagst, darauf... Das findest du richtig cool oder gut, was du da geschaffen hast?
Nein, das ist ja so, Sid. Zum einen, wenn du da gewählt wirst, und es war so, dass ich natürlich nach dem Wechsel auch nicht unbedingt sofort von jemandem auch vorher in die Politik eingeführt worden bin. Mhm. Das bedeutet, dass wenn du in so ein Amt kommst, dass du eine ganze Menge Zeit aufwenden musst, um alle kennenzulernen, aber du wirst wissen, dass man jemanden kennengelernt, es ist lange noch kein Vertrauen, was aufgebaut worden ist, dann muss ich mehrfach kennenlernen und mehrfach auch begegnen, um dann eine Vertrauensbasis aufzubauen, dass die Leute dir auch glauben, dass Dinge auch bei dir bleiben. Das hat ungefähr mindestens 1,5 Jahre gedauert, bis du an Spitzenpositionen da so angekommen bist, dass die auch gesagt haben, hier ist meine Handynummer und so weiter. Und dann fing ja eigentlich schon fast Corona an. Das ist ja das Verrückte. Mhm. Ja, das ist ja unvorstellbar, was unsere Branche da getroffen hat. Mhm. Und das war auch sehr intensiv, wie wir mit der Geschäftsstelle zusammen, mit Thomas Lehfelder und mit Gerrit Buchhorn und allen, die da sind, was da für Beratungen notwendig war. Ich muss eigentlich ein Kompliment eigentlich an die Mitgliedschaft zurückgeben, weil es nicht ausgeartet ist, weil hätten ja alle eine wahnsinnige Panik verfallen können und auch beschimpfen können, sagen können, ihr habt es nicht im Griff und es läuft nicht, sondern es war eher ein sehr großer Anspruch an Beratungsleistung, die abgefragt worden ist, die wir auch versucht haben, möglichst immer zu bedienen, auch zeitnah zu bedienen und auch juristisch zu bedienen. Und da kam eigentlich eine sehr große Nachfrage zum einen. Wir haben auch gesehen, dass im gastronomischen Bereich haben wir ja teilweise auch Webseiten und alles geöffnet für Nichtmitglieder, weil wir gesagt haben, wir können jetzt die anderen nicht im Stich lassen. Also auch das ist sehr stark. Das war toll. Da haben wir auch einiges an Mitgliedern gewonnen in der Zeit, muss man ganz ehrlich sagen. Und dass wir, sage ich mal, das Vertrauen da bekommen haben, das war eigentlich eine tolle Erfahrung. Und dass wir jetzt, das war die zweite wichtige Sache für mich, zu sagen, dass du mit der nächsten Legislatur und mit den nächsten Politikern jetzt ganz anders ins Gespräch kommen und auch unsere Punkte in deren Programm wiederfinden, damit wir noch ganz anders mit denen diskutieren können. Weil die haben alle verstanden, ich sage mal, wir sind ja nicht die Branche, von denen Berlin allein an Steuereinnahmen lebt. Das ist ja klar. Wir haben zum Glück ja hier eine diversifizierte Wirtschaft mittlerweile aufgebaut. Aber wir stellen die Attraktivität der Stadt dar. Und das tun wir zusammen mit dem Handel, Kunst und Kultur und mit der Veranstaltungsbranche. So, und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert die ganze Stadt nicht. Und das haben die verstanden. Dann wird Frau Giffey in der nächsten Woche eine große Presseerklärung rausgehen in ihrem Wahlprogramm und wird eine Kampagne verkünden. Und das finde ich ganz wichtig, dass man einfach da zusammenhält. Und das muss ja erstmal erkannt werden. Wir könnten ja genauso gut sagen, wie ich das in der Anfangsphase der Pandemie das ein oder andere Mal auf die Politiker gehört habe. Naja, die anderen Branchen funktionieren, das ist halt so. Das kannst du nicht machen. Ich habe Müller gesagt, zu Anfang, nach den ersten 2 Monaten, ich habe gesagt, wenn Sie nicht aufpassen, werden Sie Ihre Stadt nicht wiedererkennen. Dann hängt hier nämlich alles in Petzen. Das wir ja teilweise auch sehen am Kurfürstendamm. Viele Läden geschlossen, die Hotels teilweise immer noch nicht auf. Wie wir gesagt haben, Mitgliederschwund. Das hätte man ja auch anders begleiten können. Aber wie gesagt, ich gucke jetzt nach vorne, weil ich möchte, dass unsere Sachen in den Parteiprogrammen drin sind und dass wir auch signalisiert worden, dass die Runden, die wir ohnehin schon installiert haben, dass die auch erhalten bleiben und dass wir noch ganz, ganz viel enger zusammenarbeiten.
Und du kandidierst wieder, weißt du das schon?
Also, es kommt darauf an, ob das gewünscht ist.
Warum würde ich das machen?
Weil ich glaube, dass es zumindest sinnvoll ist, das zweimal hintereinander zu machen, weil man natürlich sehr viel an Wissen und an Netzwerk sich erarbeitet hat, was man für die Mitgliedschaft, für die Mitglieder und Mitgliederinnen, dass man das alles zur Verfügung stellen kann. Das wäre schade, das wieder abzureißen, glaube ich. Es sei denn, man wäre so umstritten, dass die Leute sagen, nee, den wollen wir nicht mehr. Dann ist es halt so. Ich meine, das ist ja nur ein Ehrenamt.
Mhm.
Ja? Wo man versucht, seinen eigenen politischen, ja, das, was man bewegen kann, eben zu bewegen und möglichst für die Allgemeinheit was zu tun. Aber ich bin auch immer dafür, dass man nicht so wie der Bundesregierung jetzt sagt, man lässt das endlos laufen. Sondern ich finde schon, dass man sowas auch in begrenztem Maße machen sollte, weil immer wieder frischer Wind und frische Köpfe gefragt sind.
Ja, aber bei Merkel war es ja auch, ne, die hat jetzt 16 Jahre, hat sie regiert und ne, ich denke mal, 16 Jahre hast du nicht vor zu regieren. Aber ich sag mal, wie du sagtest, die 4 Jahre, du hast gerade eben noch gesagt, 1,5 Jahre hat es gedauert, bis ich die erste Handynummer von bedeutenden Personen bekommen habe. Und ja, dann braucht man, und jetzt vor allem die Pandemie, da haben wir auch wieder viel draus gelernt. Und ja. Damit können wir vor allem auch für die Zukunft auch wachsen. Und die Sachen, die Ideen, die jetzt da sind, die müssen ja auch umgesetzt werden. Und wenn dann auf einmal deine Amtsperiode vorbei ist, dann bist du so mittendrin, statt wirklich auch durchzuführen.
Aber das entscheiden ja die Delegierten am Ende und die Fachgruppensitzung, so wie das in unserer Satzung benannt ist. Das habe ich ja nicht in der Hand, das muss man gucken.
Ja, aber du bist bereit.
Ja, also mir macht, ehrlich gesagt, ohne Blödsinn, das macht mir auch echt Spaß.
Ja, klasse. Ja, das ist schön und das brauchen wir auch. Ne? Leute, denen Spaß macht und die es nicht immer für sich machen. Ja, man macht es automatisch ein bisschen auch für sich, weil man wächst auch dadurch. Aber es gibt ja hier und da mal so diese Egos. Hatten wir ja, ich glaube, das war das gestern oder letzte Woche, meine ich selbst, dass wir das Thema Egos auf Bundesebene und Verband in den verschiedensten Verbänden, war das letzte Woche oder vorletzte Woche?
Wenn du mich nicht ansprichst, du Dachi, dann...
Ja, du hast ja gesagt, du hast ein großes Ego und aber du kannst dich auch schon manchmal ein bisschen anpassen.
Aber nicht oft, ich kann mich nicht so ganz oft anpassen.
Nein, manchmal.
Ja, wir haben darüber gesprochen. Ja.
Christian, du sagst, ihr habt Mitglieder gewonnen in Berlin. Einmal, weil ihr es geöffnet habt für alle erstmal, dadurch vielleicht habt ihr noch was anderes anders gemacht in den letzten, ich sag mal, 18 Monaten während der Pandemie, habt ihr eure Kommunikation verändert. Was habt ihr anders gemacht im letzten Jahr, so in Richtung Mitglieder?
Naja, wie gesagt, ich glaube, wir waren präsent und wir waren schnell. Und ich glaube auch, dass die Mitglieder gesehen haben, dass wir vernünftige politische Arbeit machen. Ein Politiker fragte mich, sagen Sie mal, warum sind Sie eigentlich nicht öfter abends da in den Sendungen und hauen auf den Tisch? Ganz ehrlich, da bist du einen Abend mal da, das sehen alle und in 2 Tagen haben das alle vergessen. Weil du irgendwas raus... Diese Welt ist so schnelllebig, auch in Informationen, sondern es geht darum, in dem Moment die einzelnen politischen Institutionen zu kennen und zu wissen, wie läuft Information. Wen rufst du an, damit er das im Abgeordnetenhaus platziert als Thema? Wer sagt, ich möchte gerne eine Anhörung dazu in einem gewissen Ausschuss, weil die Ausschüsse sind dafür da, dass sie die Regierung kontrollieren. Wenn es da nicht funktioniert, welchen Journalisten rufst du an, damit der das in der Zeitung nochmal platziert, damit dann vielleicht die Regierung sagt, oh, da müssen wir doch mal drüber reden. Oder mit der Opposition. So, das sind kleine, feine Dinge und ich glaube, wir haben das nicht inflationär gemacht, aber wir haben unsere Themen angebracht und haben auch darüber gesprochen und die weitergereicht. Und ich glaube, das ist hoffentlich auch gesehen worden, dass wir uns da aktiv eben bemühen und auch aktiv eingreifen.
Darf ich mal generell, es hat jetzt nichts mit Berlin zu tun, aber auch Bundes-DEHOGA. Ich glaube, die DEHOGAs generell machen einen guten Job. Ist es jetzt in Hamburg, in Berlin, der Bundesverband, Hessen. Ihr habt guten Kontakt zur Politik, könnt das auch einiges umsetzen. Ich glaube, was manchmal fehlt, ist die Erklärung zu den Mitgliedern, weil die oft gar nicht wissen, was ihr Gutes tut. Also wir hatten ja hier auch David Depenau und der hat da rumgeschimpft und so. Und der Yoga macht nichts. Und ich so, ja, das stimmt ja nicht so. Das ist de facto ja falsch. Weil wir sind eben eine der wenigen Branchen, die wirklich was bekommen haben. Eine der Branchen, die Mehrwertsteuerreduktion bekommen haben, was jetzt zugutekommt. Und. Und ich glaube, was so manchmal, glaube ich, fehlt, ist
interne PR.
Interne PR und interne Erklärung. Und das ist nicht so, sagen, hey, ich bin cool, ich bin geil, ich erzähle euch mal. Es geht nicht darum. Es geht nur, dass die Leute einfach wissen, informativ, was habt ihr gemacht? Und ich glaube, das ist so eine Sache, das ist jetzt nicht bei Alex oder bei mir, weil wir stehen hinter euch, Alex in Hamburg, ich in Berlin, das weißt du auch, und auch hinterm Bundesverband stehe ich auch, und die Ingrid, die macht einen tollen Job, aber es ist auch bei Ingrid genau das Gleiche, die macht einen tollen Job und die Leute wissen in der Branche gar nicht, was für einen tollen Job die macht, also wenn du nicht beim Delegiertentag dabei ist oder du siehst sie mal zwischendurch, dann weißt du ja gar nicht, was sie tut. Und warum ist das so schwierig, dass die Mitgliedern zu, nicht jeden Tag, aber sagen einmal im Monat, mal so ein 5-Minuten-Statement, wir haben das und das mit der Politik besprochen?
Also grundsätzlich finde ich das eine sehr gute Frage. Nur mal vorweg, wie du gesagt hast oder wir beide gesagt haben, wir können froh sein, dass wir diese Struktur auch in DEHOGA haben, nämlich dass wir auf der Landesebene jeweils und auf der Bundesebene unsere Themen zum Angriff gebracht haben und auf allen Ebenen halt gesprochen haben. Es gibt ja kein europäisches Land, wo unsere Branche so gut unterstützt wird. Ich rede jetzt nicht davon, die das technisch angefangen haben. War eine Katastrophe und ist teilweise immer noch eine Katastrophe, weil ich finde, man muss Produkte, wenn ich das mal als Produkt benennen darf, die ganzen Überbrückungshilfen so platzieren, dass sie auch funktionieren. Sowas hat beim Finanzamt was zu suchen. Zum Beispiel, wenn ihr seht, wie das mit dem Kinderzuschuss geklappt hat, das ist halt über die Kasse ausgezahlt worden. Da gab es überhaupt keine Reibungsverluste. Also das ist schlecht gemacht, handwerklich einfach schlecht gemacht gewesen. Aber ich glaube, wir haben da sehr viel erreicht. Ich habe mich auch immer wieder gefragt, in welchem Moment treten wir jetzt vor die Mitglieder und sagen, wo stehen wir? Diese ganzen Diskussionen, die wir geführt haben um diese Themen, das war eine tägliche Diskussion, wo immer wieder neue Sachen reingekommen sind, wo du eigentlich, wenn du abends was sagst, wie es ist, am nächsten Tag ist es schon wieder ganz anders. So. Das ist schwierig, da den Moment zu finden. Aber trotzdem finde ich den Hinweis gut und ich finde, da müssen wir uns auch auf jeden Fall verbessern, dass man einfach sagt, in welchen Abständen informieren wir. Wie bei der Newsletter an sich ist schön, das ist auch sicherlich technisch gut gewesen, aber ich sage mal, neue Formate auszuprobieren, wie wir es, was ich jetzt erzählt habe, ja mit der Wahl auch machen wollen. Weil das war für mich jetzt ein Bedürfnis, wo ich sage, ich möchte, dass alle wissen, was wir fordern und wofür die Spitzenkandidaten stehen. Weil das ist endlich mal was, wo wirklich die Leute Rede und Antwort stehen müssen zu unseren Themen und nicht ausweichen können zum Thema Verkehr oder sonst irgendwas. Das interessiert uns in dem Moment nicht. Mhm. Solche Formate sind sicher wichtig und auch für die Zukunft immer wichtiger. Und da können wir uns auf jeden Fall verbessern, das sehe ich
auch. Nein, ich glaube, es ist auch zu erzählen, nicht was kommt, sondern was mal war, was ihr gemacht habt. Natürlich ist die Zukunft schwierig zu sagen.
Weißt du, so ein 5 bis 10 Minuten Kurzvideo, das ist was gemacht haben oder einfach ein paar spannende Themen. Einfach, dass diese Interaktivität und die Einfachheit für unsere Mitglieder, das dann auch wirklich zu konsumieren, weil, sorry, ich sag's dir ehrlich, den Newsletter, den ich jeden Tag bekomme, auch von unserer DEHOGA,
den guckst du an, wenn du die Hilfe
interessiert durch.
Nicht? Ja, klar.
Logisch. Ja, du guckst auch, welche neue Bestimmungen kommen. Das ist das Einzige, nicht das Einzige, aber das ist das, was dich interessiert, ob du jetzt 50 oder 100 Personen ins Restaurant oder in den Tagungsraum reinlässt. Und ich glaube, so eine 5 oder 10 Minuten, so ein Statement wieder, ich komme immer auf Rolf, Selige Steinhoff und so, das hat er jetzt aufgehört, da kommt ein neues, ich habe gehört, der macht das ein bisschen anders, aber ich denke mal, so eine Sache, die, zum Beispiel, sag ich mal, wo Phil und ich, also ich biete mich gerne an, weil es wirklich mir total wichtig ist, dass die Branche in Berlin das auch weiß, was ihr macht. Und Phil ist ein super Typ, der kann das auch alleine machen, der braucht ja nicht meine Hilfe.
Absolut, ja.
Dazu, wir machen ja auch einen anderen Talk zusammen, Phil und ich. Aber ich glaube, das ist mal ganz wichtig zu erzählen, dass er mal dich fragt, mal den Thomas fragt oder jemand anders fragt oder jemand fragt den Phil. Solche Sachen, ich glaube, das ist relativ einfach zu machen. Es kostet auch kaum Geld heutzutage, so ein Video zu drehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir haben jetzt, ich war letztens bei der Beiratssitzung von der IHA und die Mitglieder sind gestiegen bei der IHA. Die haben, glaube ich, noch nie so viele Mitglieder gehabt wie jetzt. Kommen jetzt noch eine Berliner Hotelgruppe ist dazugekommen, die zweite kommt auch noch dazu. Das heißt, der Bedarf ist schon da und dass das dann rausgeht. Und ich glaube, das ist absolut wichtig.
Vielleicht mal, wie du sagst, da können wir uns verbessern, weil es geht ja auch ums Image des Verbandes generell nochmal. Ja. Und da müssen wir eben auch eine gewisse Verstaubtheit aus der Vergangenheit auch noch weiter ablegen. Das ist halt einfach so.
Ja, absolut. Ja, mit den neuen Medien noch aktiver sein.
Ja.
Ja. Aber mal ein ganz anderes Thema, weil es gibt ja, du trägst ja zwei Hüte, wahrscheinlich meistens gleichzeitig. The Mandala. Du bist ja auch geschäftsführende Gesellschaft des The Mandala Hotel. Und wie sieht es denn da aus? Wie geht es euch hotelmäßig? Wie geht es den Mitarbeitern? Was habt ihr gemacht und was macht ihr vor allem im Hier und Jetzt und in den kommenden Wochen?
Also grundsätzlich war das gut, diese zwei Hüte aufzuhaben, um nochmal einen kleinen Schlenker zu drehen. Weil es gab Mammutrunden, wirklich digital natürlich. Da waren die Banken dabei, da ist die IHK dabei, da ist der Handelsverband dabei und. Da sitzen teilweise 20, 30 Leute. Das ist immer wieder passiert, immer wieder gesprochen. Mhm. Und in den Momenten habe ich mich immer gefragt, wenn ich so die Diskussionen gehört habe, die auch mir manchmal zu seicht waren, wer hat hier nicht nur Verantwortung, sondern wer trägt auch welche? Das heißt, wer spürt die Konsequenzen aus dem, was entschieden wird? Und manchmal war es so, dass ich in der Runde der Einzige war. Weil du als selbstständiger Unternehmer halt mit jedem großen Knopf für alles haftest. Das ist halt einfach so. Und das hat geholfen in der Argumentation, das hat auch geholfen, weil ich natürlich bis ins kleinste Detail genau gespürt habe, was los ist. Den Menschen das erklären kannst. Weil die anderen konnten das teilweise überhaupt nicht fassen. Und überhaupt nicht, die wussten, auch die Abgeordneten, hatten überhaupt keine Ahnung davon, dass der ganz normale auch Geschäftsführer oder auch, dass der ganz normale Unternehmer überhaupt kein Unternehmerlohn hatte. Ich habe denen gesagt, wissen Sie, stellen Sie mal vor, Ihre Diäten werden nicht gezahlt ein halbes Jahr. Oh, haben sie mich alle ganz groß angeguckt. Ich habe gesagt, das ist die Realität in der Wirtschaft. So, wie geht es uns? Ich sage mal, wir sind gefühlt immer wieder durch Wellentäler, wie ihr alle auch. Dann ging los letztes Jahr im März, wo wir gesagt haben, okay, das kommt ja immer näher. Zwei Tage vorher gab es noch irgendein Abendessen im Fossil bei uns im Gourmet-Restaurant und zack, war es da. Dann wurde, die Filmfestspiele haben noch stattgefunden, da war noch richtig Remi Demi hier am Potsdamer Platz und dann wurde die ITB ja abgesagt. Und damit ging es dann los. Und ganz komplettes Neuland für uns alle, die Mitarbeiter natürlich sehr, sehr in Panik, auch was passiert jetzt da, wie geht das weiter. Dann mit dem Ausblick im Sommer, wo wir gesagt haben, wow, das war ja wie jetzt kaum eine Inzidenz, wo ich mich mal gewundert habe und gesagt habe, also das finde ich politisch jetzt nicht gut, dass da nicht mehr gemacht wird für den Moment, wenn es wieder losgeht. Aber irgendwie haben wir alle so getan, als wenn es weg ist. Dann haben wir Mut geschöpft. Wir hatten im Sommer eine Auslastung, 40-50%. Dann ging es im September wieder ein bisschen runter, weil keine Veranstaltungen da waren, weil kein Tourist oder Touristen nicht so da waren. Dann haben wir gesehen, der Oktober kommt langsam, da waren wir echt gut drauf. Und dann saß ich abends vor dem Fernseher und Frau Merkel hat gesagt, ich möchte bitte alle aufrufen, nicht mehr zu reisen. Und von dem Tag an war wie ein Erdrutsch das Hotel leer. Und zwar nicht nur für den Tag oder den Monat, sondern auf Monate, das war uns völlig klar.
Ja.
Und wenn wir uns alle daran erinnern, waren ja nur Hilfen angedacht, damals von 50.000 Geburtshilfe 1 und 2 pro Monat, wo wir gesagt haben, wie sollen wir das jemals überleben?
Genau.
Und dann gibt es natürlich Gespräche, wie viele von euch geführt haben, mit Banken, mit Vermietern. Ich weiß gar nicht, die ganzen Excel-Tabellen, die ich alle übereinander legen würde, die wir hier erzeugt haben, weiß ich nicht. Das würde den ganzen Raum füllen, weil man ja immer wieder noch einen neuen Vorkasten und wieder berichtigt und nochmal schlechter und um Gottes Willen. Und, also man wusste eigentlich gar nicht, was man noch alles rechnen soll. Wir haben auch irgendwann am Ende des Jahres gesagt, wir machen gar kein Budget fürs nächste Jahr, weil was soll man denn da reinschreiben? Das ist ja reine Makulatur. Wir können nur noch auf Sicht fahren.
Aber machen die Banken damit, wenn du kein Budget schreibst?
Naja, was heißt, macht die Bank mit? Wir hatten uns da ja schon mit allen committed für unsere Unternehmen und haben glücklicherweise Menschen an unserer Seite, die sagen, wir stehen zu euch und wir möchten, dass wir das weitermachen. Und das ist natürlich der Moment, wo du sagst, okay, jetzt muss ich mir jetzt nicht mehr so ganz große Sorgen machen. Jetzt mache ich mir erstmal Sorgen um meine Mitarbeiter, dass ich die halte. Dann haben wir, aber wie gesagt, um das zu beantworten, das haben die auch verstanden, das kann ja keiner machen. So, dann haben wir ganz viel Gas gegeben, damit wir mit der Politik sprechen, damit die merken, dass es viel mehr braucht als 50.000 Euro im Monat. Und dann hat sich rauskristallisiert, um den anderen Hut zu nehmen, dass November- und Dezemberhilfen auf einer ganz anderen Ebene möglich sind, wo wir auf allen Ebenen gesprochen haben und immer wieder Druck gemacht haben. Und dann kam ja die Zusage auch für November und Dezember, wo viele Menschen, die unsere Branche nicht kennen, so gedacht haben, boah, was ist das jetzt für, dann sind die alle reich. Nee, ist keiner reich geworden, weil wir die Verluste aus den ganzen Monaten davor ausgleichen mussten, die wir mit uns rumgeschleppt haben. Und ich sag mal, das ist eine Wahnsinnszeit gewesen, es ist immer noch, weil wir auch heute nicht wissen, wie geht das weiter. Mhm. Weil wir heute nicht wissen, wann springen die Veranstaltungen wieder an. Weil wir heute nicht wissen, wann gehen die Messen wieder los und in welchem Format vor allen Dingen. Das sind Themen, über die rede ich mit der Politik und sage, wir müssen jetzt ganz schnell, möglichst schnell auch einen Kreis bilden, wo wir sagen, welche neuen Formate wollen wir denn auch bewusst anziehen und auch bewusst an die Stadt binden.
Ja, was mich auch stört an dieser Stelle, dass zum Beispiel die ITB, ne, also jetzt die Funkausstellung, die IFA wurde ja abgesagt, okay, kann ich ja damit noch leben. Was mich stört generell an Messen, zum Beispiel jetzt bei uns in Berlin die ITB, wie sieht die ITB nächstes Jahr aus? Wie viel Anteil Hybrid ist es? Wie viel Anteil Besucher? Sagen wir mal, wenn wir gehen vom Status, dass vielleicht schon 50-60% geimpft sind, zweitgeimpft sind. Das ist doch das Wichtige, dass wir da die Perspektive haben. Ich kann mich erinnern, das glaube ich, habe ich auch schon Alex erzählt, dass ich letztes Jahr mit der Petra Hedorfer gesprochen habe und jemand von der AUMA. Und dann habe ich den gefragt, ja, wie sieht die ITB denn aus? Was plant ihr denn da? Das war auch im August oder so. Und dann, ja, wissen wir nicht. Sag ich, aber ihr müsst doch einen Plan haben. Ihr müsst doch sagen, wenn so ist, dann sagen wir ab. Wenn so ist, dann gibt es 25% Hybrid, 75% Besucher. Das ist das Gleiche auch mit der Internorga in Hamburg oder Intergastra in Stuttgart, whatever. Aber Kongresse kann ich verstehen. Das dauert 2-3 Jahre, die zu organisieren. Die haben wir für nächstes Jahr verloren. Da reden wir über 23. Aber das ist, ich finde so diese Planlosigkeit auch von der Messe, auch dass die Politik gar keinen Druck macht, zu sagen, jetzt schnell, jetzt brauchen wir mal was. Und das klar, weil die Leute nicht gewählt werden, die haben jetzt keinen Druck mehr von hinten. Und das ist, was mir fehlt. Ich glaube, da können wir vielleicht ein bisschen mehr Druck ausüben und zu sehen, wo können wir wie hin. Und die, ja, mit Werbekampagne ist natürlich, da möchte ich jetzt auch hier Christian ein bisschen in den Schutz nehmen. Das ist ja mehr die.
Nein, Visit Berlin ist ja nicht die DEHOGA, aber trotzdem.
Aber das ist ja Visit Berlin oder Hamburg Tourismus, ist ja was anderes. Aber ich glaube, da fehlt wirklich die Perspektive. Absolut. Und uns wird absolut die Perspektive weggenommen, zu sehen, was passiert, wenn. Wir haben ja die ganze Zeit, ich bin gleich zu Ende, diese Stufenregelung, was passiert, wann. Und das fehlt, oder?
Also, du hast es völlig richtig beschrieben, die jetzigen werden das nicht mehr entscheiden. Und die neuen Spitzenkandidaten haben jetzt noch kein Mandat. Das heißt, die können gar keinen Kreis einberufen, Leute bestellen und so weiter. Geht im Moment nicht. Ich bin da eigentlich froh, dass jetzt Wahlen sind, muss ich ehrlich sagen. Und auch jetzt bald und nicht erst in einem halben Jahr. Weil wenn jetzt bald Wahlen sind, dann ist es so, dass die sich auch mit dem Thema beschäftigen müssen. Und ich kann sagen, ich habe mit allen über dieses Thema intensiv gesprochen, die da in Zukunft irgendwo sitzen und Verantwortung tragen. Und das haben auch alle verstanden. Die können nur momentan nicht handeln. Aber das Thema ist, nachdem sie es verstanden haben und auch gesehen haben, was das für einen Impact für die Stadt hat, weil zum Beispiel unsere 5 Leitmessen, jede Messe macht 50 Millionen Euro Umsatz bei der Messe und jede Messe macht 1 Milliarde Euro Umsatz in der Stadt. Das muss ich mir mal vorstellen.
Wahnsinn.
Das heißt, alle Taxiunternehmer, alle Einzelhändler, alle Messebauer, alle, die da dranhängen, das ist ein Riesengeschäft und es gibt eine Riesenstadtrendite. Und das muss einfach jetzt systematisch geplant werden. Im Moment kannst du nichts mit der Brechstange machen, aber auf der anderen Seite ist es wichtig, dass dann ganz schnell gehandelt wird, nach der Wahl, dass man sagt, jetzt muss man da strukturiert vorgehen mit den mit der Messe, mit Visit Berlin, mit der Politik und da muss Geld zur Verfügung gestellt werden.
Aber Christian, Entschuldigung, dass ich störe. Ja? Das ist dann Ende September. Ja. Das heißt, bis die überhaupt funktionsfähig sind nach Koalitionsverhandlungen, reden wir November.
Nein. Und wahrscheinlich, deswegen, und wie gesagt, ich hab ja gesagt, da werden jetzt auch Programme vorgestellt. Nur du hast momentan niemanden, der in diesem Moment sagt, ich nehme da was in die Hand und gebe auch Geld dafür aus, weil der jetzige Senat ist quasi dann im September nicht mehr da. Mhm. Ja? Und deswegen kann ich nur sagen, du hast recht, wir sind immer ungeduldig und wir sind schneller als Hoteliers. Und ich hoffe, dass eine Koalition im November schon steht. Aber wichtig ist, dass diese Themen in dem Programm drinstehen, weil dann kann gleich gehandelt werden und dann können auch Gelder dafür zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Und das ist wichtig und das haben die auch verstanden.
Ich meine, es geht ja. Wir können auch Kongresse machen. Ich meine, jetzt war, wir machen ja bei der HSMA den E-Day in Düsseldorf. Es gibt auch andere Veranstaltungen, die gut sind. Und wir haben ja ein paar hundert Leute, die dann auch kommen. Es ist ja möglich und das ist auch, aber eine Messe ist natürlich was Größeres. Und es gibt auch für Messen. In Düsseldorf war die Boot, wenn ich mich nicht irre, dieses Jahr.
Oder Caravan. Caravan oder Boot?
Sorry, Caravan.
Caravan war es, glaube ich, ja.
Und die ist auch wunderbar gelaufen.
Ich denke, was wichtig ist, dass man sich natürlich nicht nur mit den vorhandenen Formaten beschäftigt, weil zum Beispiel bei der ITB, wenn da eine bestimmte Anzahl an Ausstellern absagt und die kritische Masse erreicht wird, dann findet die gar nicht mehr statt. Mhm. Dann findet die nicht nur kleiner statt, dann ist die weg, dann gibt es sie nicht mehr. Ja. Und ich glaube, was wichtig ist, dass man sich mit Messen und Kongressen beschäftigt, die zukunftsfähig sind, die auch ein nachhaltiges Format haben und einen nachhaltigen Inhalt haben. Und da muss man sagen, was gibt es da auf der Welt? Welche 180 Leitkongresse sind über 5000 Personen? Wo sind die? Was haben wir zu bieten? Wir haben ja immer gesagt, eigentlich musst du natürlich auch sowas, der Kongressform, den wir heute haben, der ist ja nicht zu gebrauchen. Ja, weil das wieder mit bestimmten Dingen, wenn du Schnittblumen irgendwo hinstellst, dann kriegst du schon keine Förderung und so weiter und so weiter. Das ist ziemlich ideologisch aufgebaut.
Was wolltest du sagen? Ja, Alex, willst du was fragen? Sonst habe ich dich. Du bist mit dem Hund
beschäftigt. Ich bin mit dem Hund beschäftigt.
Ja, sag mal, was ist das jetzt?
Ja. Nee, aber zum Beispiel, wenn die ITB, wenn die Messe die ITB nicht umsetzt oder in Hamburg die Internorga, warum machen wir nicht in Berlin, dass die Hotels oder die Event-Locations sagen, wir machen eine Pop-up-ITB quasi in verschiedenen Destinationen und jedes Hotel oder jedes hat irgendeinen
irgendwie dezentral oder so.
Ja, dezentral 10, 15 Aussteller. Und der Besucher kommt trotzdem nach Berlin und fahren dann, sag ich mal, von deinem Hotel zu meinem Hotel, dann fahren sie zu Janis Hotel, solche Sachen. Und ich finde, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Das haben wir ja auch letztes Jahr zu ITB gemacht. Da war ja bei uns im Hotel etwas, da war bei Phil im Student was. Das wäre auch eine Möglichkeit.
Also wir müssen natürlich über die Zukunftsformate nachdenken. Und ich bin mir nicht sicher, weil die Produkte der Messe sind ja drei. Das ist einfach die Infrastruktur. Aber ganz ehrlich, die Infrastruktur, Deutschland hat die Messe erfunden, das wisst ihr. Die ersten Messen und überhaupt das Messewesen ist in Deutschland erfunden worden. Und wir sind auch der stärkste Messestandort der Welt. Aber das ist eben ein alter Hut, dass man dafür Infrastruktur braucht. Weil die neuen Messeformate, die in der Welt unterwegs sind, die fragen nicht danach, ob sie eigene Hallen haben, sondern die wollen wissen, wie du richtig sagst, Seif, wie wird das zusammengebunden? Dafür muss man noch nicht mal eigene Messehallen haben. Unsere sind auch noch renoviert hier in Berlin. Das zweite Produkt ist eben, dass du wissen musst, welche Aussteller knüpfst du wie und wie bringst du die zusammen? Und das dritte Produkt ist, wie bringst du den Kunden mit dem Aussteller zusammen? Das sind eigentlich digital. Das kann keine Messe eigentlich heutzutage mehr leisten, weil die alte Form der Kommunikation ist vorbei.
Das heißt, du musst dir
überlegen, welche Top-Player du mit an den Tisch holst eigentlich, um zu sagen, dass diese zwei Produkte, die bei der Messe selbst nicht mehr vorhanden sind oder nicht mehr in dem Maße zu vorhanden sind, dass du weltweit konkurrenzfähig bist, wen holst du da an den Tisch und findest neue Formate und neue, vor allem neue Allianzen? Ich glaube, wenn wir als Hoteliers, das ist ein netter Versuch, aber wir sind auch nicht diejenigen, die dieses Produkt zusammenbringen können, weil wir gar nicht in der Lage sind, die Basis zu haben, was die Leute kaufen wollen.
Ja, aber das ist wie die, ja, 100% hast du recht, aber so wie die Fashion Week, als sie noch da war, die war in verschiedenen Standorten in Berlin und da sind immer noch sehr viele Leute gekommen, weil es war auch fesch, waren coole Locations, gerade in Berlin hast ja coole Locations. Die Hamburger sind ein bisschen steifer, aber in Berlin hast du ja wirklich
enorm viel. Hallo, den schönen Hafen aus.
Ja, den Hafen
habt ihr. Mal hinter die Fassade gucken.
So steif. Ja. Und den HSV habt ihr auch noch, genau.
Ja. Und jetzt auch die Hamburg Sea Devils, ne? Mit der Europäischen Football League. Ne?
Yes.
Christian, wir haben eine Standardfrage, weil Alex heute jetzt mit dem Hund beschäftigt ist. Dann erlaube ich mal heute die Frage zu stellen.
Ich auch so hin, Sef.
Bitte?
Was? Alles gut. Mach die Frage.
Ja, das ist okay. Ist die Corona-Revolution. Bei uns ist das so unsere Standardfrage, die sagen, was nimmst du positiv aus dieser Zeit mit?
Ja, was ich finde, man kann wahnsinnig viel Positives aus dieser Zeit mitnehmen. Einmal geht es darum, meine Frau hat zu mir gesagt, als Corona ausbrach, hat sie zu mir gesagt, ach, das meinst du immer mit nichts ist sicher. Also das ist immer schon mein Motto gewesen, dass als Unternehmer, mir sind schon sind ja in den letzten 20 Jahren so viele Sachen passiert, wir sind ja eigentlich auf Krisen gut vorbereitet. Ich meine, ihr wisst alle, wer es nicht weiß, wir haben ja immer eine komplette Rohrsanierung gehabt, haben das Haus komplett zugehabt und mussten innerhalb einer bestimmten Zeit wieder aufhaben. Dann ist uns leider die Sauna abgebrannt und all solche Geschichten. Das sind ja Sachen, die prägen dich wahnsinnig. Und jetzt bist du nochmal mit etwas konfrontiert worden, wo du überhaupt nicht keinen Einfluss nehmen konntest. So, einmal musst du dir überlegen, ich nehme mit, wie sollen die Arbeitsplätze und wie soll die Hotellerie überhaupt der Zukunft aussehen? Da habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht. Wir haben auch sehr viel investiert in dieser Zeit, in viele Dinge. Und es geht ja auch darum, wie werden Menschen in Zukunft sich auch begegnen wollen. Und ich glaube, dass die Begegnungen auch sehr viel intensiver sein können und sollten. Und dass es auch darum geht, dass die Menschen vielleicht wieder die Menschen meinen, wenn man sich begegnet. Weil die Zeit war so schnelllebig zwischendurch. Und wir alle haben gemerkt, eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, muss man eigentlich gar nicht mehr, wie man das alles auffangen soll und irgendwo unterbringen soll. Und wie man auch die Zukunft vernünftig plant und auch sein Produkt vernünftig plant und guckt, dass man den Menschen, den Gästen, auch den Mitarbeitern gerecht wird. Und ich glaube, das ist jetzt nochmal eine Aufgabe zu sagen, dass man die Welt halt in Anführungsstrichen ein Stückchen besser macht. Für sich selbst zum einen, dass man nicht mehr in dieser Wahnsinnshektik unterwegs ist, aber eben auch sich Gedanken macht, wie man mit den anderen Menschen noch besser, sage ich mal, sich austauscht und die Services noch besser macht und auch den Mitarbeitern noch einen interessanteren Job schafft. Also ich fand es nochmal aufrüttelnd, nochmal über alles nachzudenken und zu sagen, was lasse ich weg? Viele Sachen lasse ich auch weg. Ich gehe auch zu vielen Veranstaltungen oder Einladungen, die waren jetzt digital, aber auch teilweise gar nicht mehr hin, weil ich mich auf die Sachen wirklich konzentrieren möchte, die ich mache. Und ich glaube, das ist ein sehr großer Gewinn.
Mhm. Okay, hast du noch eine Frage? Hast du eine Frage für uns?
Das ist ja in ein paar Sendungen neu, dass wir nochmal eine Frage zurückstellen. Ja, hast du eine Frage für uns?
Ja, erstmal finde ich super, was ihr macht und wie ihr das Format aufzieht, das finde ich richtig gut. Und die Frage ist einfach, wie fühlt ihr euch denn als Hoteliers? Was ist eure Quintessenz, die ihr rausholt für eure berufliche Zukunft? Wie fühlt ihr euch da? Fühlt ihr euch sicher oder fühlt ihr euch unsicher?
Ich denke, dass das wirklich von Hotelier zu Hotelier unterschiedlich ist, wie man als Firma aufgestellt ist, wie die Eigentümergesellschaften aufgestellt sind. Also da gibt es schon drastische Unterschiede. Da gibt es wirklich Kollegen und Sef, du hast da auch von erzählt, Kollegen in Berlin, die wirklich Angst um ihren Job hatten. Ne? Das war vor einem halben, dreiviertel Jahr, wo die sagten, ich weiß nicht, wie es nächste Woche aussehen wird. Ich glaube, da gibt es jetzt ein bisschen... ich sag mal, dieses typische Licht am Ende des Tunnels, ich glaube, da geht es den meisten jetzt wieder ein bisschen besser, weil jetzt wieder ein bisschen Geschäft kommt und wir wieder unseren Job und unsere Leidenschaft auch wieder folgen können und nachgehen können. Und von daher denke ich, dass das uns gut tut, aber zur gleichen Zeit ist schon die Frage, wie wird es dieses Jahr und nächstes Jahr aussehen? Ich sag mal, Business Travel wird nie mehr so sein, denke ich, so wie es, 2019 war. Mhm. Und Business Travel ist für ganz viele Hotels essentiell. Wir drehen jetzt aktuell zwischen 30% und 40% unter der Woche und ein bisschen über 50%, 60% am Wochenende. Das ist für die jetzige Situation okay,
aber
ist nicht für die Zukunft haltbar. Es ist schwierig zu sagen, aber ja, Hoffnung ist da, aber trotzdem die Personalsituation und wie es dem Personal geht, jetzt mit der Wiedereingliederung, wie wir es so ein bisschen nennen, nach der Pandemie oder nach der Kurzarbeit. Ja, mal so und mal so. Also man hat seine guten und wahrscheinlich auch schlechteren Momente. Mhm. Egal, wie wir auch, ja, mehr Action, ne?
Genau. Also ich glaube, ich habe ja auch viele Höhen und Tiefen erlebt in den letzten 15 Monaten. Und ich glaube, ja, sag mal, es wird eine Veränderung in der Branche geben. Wir haben es ja schon angesprochen, dass wir mit den Auszubildenden Probleme bekommen mit dem Nachwuchs. Das hat auch nichts mit dem Geld zu tun. Ich sag mal so, es hat mit den Kunden, dass viele jetzt zu Anwälten oder zu Ärzten gegangen sind, die dann, sag ich mal, von Montag bis Samstag arbeiten, andere Arbeitszeiten. Und die, was wir auch angesprochen haben, dass die Politik es versäumt hat, unsere Branche eine Perspektive zu geben. Und wo jetzt, sag ich mal, viele Eltern vielleicht den Kindern sagen, ja, eine Ausbildung im Hotelfach braucht ihr nicht zu machen. Wer weiß, wie es geht, wenn es eine fünfte oder sechste Welle gibt. Wobei es auch zu widersprechen ist, wenn du dann eine zweite Impfung hast, dass es dann einigermaßen gut ist. Und mir fehlt, also ich habe viel Spaß am Job. Ich habe zum Glück einen guten Arbeitgeber gefunden, der mir Freiheiten gibt. Ich mag dieses chaotische Arbeiten im positiven Bereich. Das ist wirklich schön. Wir haben eine super Gastronomie. Das ist für mich wieder neu zu lernen, auch in meinem hohen Alter. Ich bin der Jüngste. Aber mein Chef hat mir gesagt, Amano ist eine F&B-Hotelgruppe. Und das ist, glaube ich, super interessant. Da nehme ich das Positive raus. Ich versuche auch positiv zu sein. Aber was mir wirklich fehlt, dass die Politik uns die Perspektive nimmt für die Zukunft, was wir auch, ob wir jetzt mit der Messe reden, dass es da keine Perspektive gibt, wie sollen die Messen aussehen? Gar keinen Platz. Und das ist es. Aber im Grunde bin ich erstmal froh, dass wir jetzt halbwegs raussehen, halbwegs, und dass es weitergeht. Mensch, Christian, ich bedanke mich bei dir und ich hoffe, dass wir uns bei dir mal oder bei mir irgendwann mal sehen, entweder in oder ich glaube, der Hund von Alex möchte mal raus.
Ja, sind wir raus.
Ja.
Ist es raus? Zu warm auch, glaube ich. Ja.
Hat mir Spaß gemacht mit euch, vielen Dank. War wieder zu kurz. Ich habe auch tausend Sachen vergessen. Also Fragen von den
Anschlägen,
aber wie gesagt, das ist halt eine solche Runde. Da kommt man von.
Ja, jetzt hier mal den 26. August, da fahren wir dann uns in Hamburg.
Ja, das genau, und auf der Dachterrasse.
Das finde ich super.
Alles klar. Okay. Okay. Super. Danke dir, bleib gesund.
Alles Gute.
Vielen Dank.
Ciao. Bis bald. Ciao.